Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Mülheimer Theatertage haben die besten neuen Theaterstücke ausgesucht. Welche das sind, dazu gleich mehr. Außerdem soll die Lübecker Völkerkundesammlung umbenannt werden und wir berichten über das Gedenken an Auschwitz in der polnischen Politik. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Wir beginnen diese Sendung mit dem Streit um das neu gebaute, also historisch rekonstruierte Berliner Schloss, in dem auch das Humboldt-Forum mit seinen ethnologischen Sammlungen untergebracht ist. Einem neuen, alten Streit, müsste man sagen, der sich einerseits um Geldzuwendungen von extrem rechten Spendern dreht. Die öffentlichen Mittel reichen nicht für alle Vorhaben aus. Andererseits um die Fassadengestaltung. Ab heute werden neue Balustradenskulpturen an der Kuppel befestigt. Alle bezahlt von privater Seite. 1,2 Millionen Euro für 8 alttestamentarische Propheten. Einer wurde von der Publizistin Vera Lengsfeld finanziert, einer ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin, die heute mit Sympathien für Pegida und die AfD auffällt. Es ist nicht der erste Fall von privaten Spenden aus dem rechten Spektrum. Der Förderverein Berliner Schloss hat laut Experten sogar gezielt nach diesen Spendern gesucht. Darüber sprechen konnte ich vor der Sendung mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau, den ich gefragt habe, warum es diese offensichtliche Kontinuität der Spenden von weit rechts gibt.
Naja, man darf nicht ganz übersehen, es sind einige Spender von weit rechts, das ist ganz klar. Wir wissen gar nicht, wer alles überhaupt insgesamt gespendet hat. Es sind ja viele 10.000 von Kleinspenden gewesen, die eingegangen sind für den Nachbau der Berliner Schlossfassaden. Dass aus dem rechten Lager oder auch aus dem völkischen oder sogar noch schlimmeren Lager, dass sich da Leute dafür interessiert haben, ein Denkmal der hohenzollerischen Monarchie wiederherzustellen, finde ich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig überraschend. Was eigentlich überraschender ist, dass wir uns immer wieder darüber staunen machen lassen, in dem Sinne, anstatt einfach mal zu fragen, woher kommt eigentlich die Überraschung, die wir damit verbinden?
Ja, woher kommt sie?
Sind wir allen? Ich denke, sie hat ganz viel damit zu tun, dass wir viel zu wenig darüber nachgedacht haben, welche Bedeutung haben eigentlich diese Fassaden? Welche Bedeutung können sie heute haben? Und haben uns immer darüber entweder gestritten, darf man überhaupt rekonstruieren, darf man nicht rekonstruieren? Oder die Frage, ist das jetzt schön oder ist das nicht schön? Oder könnte man den Palast der Republik stehen lassen oder könnte man ihn nicht stehen lassen? Aber über die Bedeutung, die heute der Nachbau einer barocken Fassade hat, über die haben wir praktisch überhaupt nicht debattiert.
Aber wenn wir mal über Bedeutung sprechen, können wir doch mal bei der christlichen Symbolik bleiben, vielleicht, die ja doch auffällt. Und da ist ja doch einiges und jetzt eben auch hier von privaten Spendern, die weit rechts stehen, finanziert worden. Also wie problematisch ist diese christliche Symbolik in einer Gesellschaft, die sich eigentlich als pluralistisch versteht?
Na, erstmal ist sie überhaupt gar nicht problematisch, weil zum Pluralismus gehört das Christentum ja mit dazu. Aber sie ist insofern problematisch, weil Friedrich Wilhelm IV., als er diese Kuppel hat bauen lassen, da nicht nur diese Skulpturen draufstellen hat lassen, das wäre jetzt sozusagen akzeptabel, weil das ist schlichtweg die Architektur einer Kapelle. Sondern viel problematischer ist das große Schriftband, was außen rum geht, in dem eben die Unterwerfung unter Jesus Christus gefordert wird, weil man ansonsten kein seelisches, geistiges oder sonstiges Heil erringen könne. Das ist eine hochproblematische Inschrift, die eben überhaupt nicht mit dem Inhalt des Humboldt-Forums im nachgebauten Schloss in irgendeiner Übereinstimmung zu bringen ist. Dort werden ja die ganzen Kulturen ausgestellt, die unter genau diesem Vormachtsanspruch des Christentums ja ganz massiv gelitten haben. Aber man darf nicht vergessen, sie ist nicht deswegen entstanden, weil man das wollte. Das wäre nämlich, finde ich, durchaus noch akzeptabel, dass man sagt, okay, wir wollen diesen Kontrast, weil es gab eben das alte Schloss und wir haben jetzt ein neues Humboldt-Forum mit den Fassaden des Schlosses und wir wollen dort auf die problematische Geschichte hinweisen. Somit ist es vor allem deswegen entstanden, weil man überhaupt nicht darüber debattiert hat. Was bedeutet diese Inschrift? Was bedeuten diese Apostelfiguren?
Also das heißt, die Politik hat da durchaus etwas versäumt?
Ja, massiv. Sie hat nämlich darüber versäumt, über die Bedeutung von Architektur und von Kunst zu debattieren, dass das nicht einfach nur schön ist oder nicht nur irgendwie eine, wie auch immer geartete Form, irgendeine Art von Kuppel oder irgendwelche Skulpturen oder irgendeine Barockfassade, sondern dass alles das auch heute eine neue Bedeutung kriegt, wenn man es eben neu baut. Und das Humboldt-Forum ist eben kein Berliner Schloss. Das muss man immer und immer wieder sagen. Es ist schlichtweg ein ganz modernes Gebäude mit einer historisierend nachgebauten Fassade. Das jetzt alles in eine rechtsradikale Ecke zu schieben, finde ich hochproblematisch, weil das ist gar nicht unbedingt rechtsradikal, sondern es ist leider einfach ganz oft nicht überlegt.
Ja, aber trotzdem,
und das ist
könnte
im Grunde genommen viel schlimmer.
Trotzdem könnte man natürlich sagen, dass es seit 2022, also nach den neuen Spendenrichtlinien, keine anonymen Spender mehr geben darf. Der Förderverein distanziert sich aber trotzdem bis heute nicht von den teilweise rechtsextremen Spendern. Also ist es offensichtlich ja doch ein Problem.
Für den Förderverein ist das ganz klar ein Problem, aber wie soll man jetzt, um mal die Gegenfrage zu stellen, aktiv handeln? Jetzt die ganzen Dekorationen wieder runterschlagen oder die Skulpturen, die man hat, zerschlagen? Das bringt es ja auch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, für dieses Projekt haben Zehntausende von Leuten gestimmt. Und es haben Zehntausende von Leuten haben dafür auch Geld ausgegeben. Das waren nicht nur ein paar Rechtsradikale. Und das wäre das eigentlich Interessante bei der ganzen Debatte. Warum möchte ein so großer Teil der Bevölkerung oder warum möchten so viele tausende Leute einen solchen Nachbau haben? Und das finde ich die eigentlich viel interessantere Frage.
Ein paar Denkanregungen von Architekturkritiker Nikolaus Bernau zur Fassadengestaltung des Berliner Schlosses. Europa bringt Afrika die Zivilisation. Das verstanden die Kolonialmächte als ihren Auftrag, dem natürlich vor allem wirtschaftliche Interessen zugrunde lagen. Aber mit einer pädagogisch und kulturell verbrämten Mission konnten Ausbeutung und Unterdrückung gut überdeckt werden. Das vermeintlich Primitive, Masken, Speere, religiöse Objekte, wurden umgekehrt in sogenannten Völkermuseen, Völkerkundemuseen auch in Deutschland zur Schau gestellt. Das Umdenken in diesen Museen hat sehr spät eingesetzt. Die Präsentation der Objekte wurde aber heute in den meisten Häusern mittlerweile neu konzipiert und Rückgabe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Das gilt auch für die Völkerkundesammlung der Hansestadt Lübeck, die sich nun umbenennen und außerdem für Aufklärung sorgen will. Am Wochenende soll darüber entschieden werden. Astrid Wulff war vor Ort und hat sich umgehört.
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir die Deutsch-Ostafrika-Linie, die im 14-tägigen Rhythmus von Hamburg aus startet. Und auch von Lübeck gibt es dann Kreuzfahrten Richtung Kolonien.
Beim postkolonialen Stadtspaziergang führt Historikerin Stella Barsch rund 20 geschichtsinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Lübeck. Auf den Spuren der kolonialen Geschichte der Hansestadt.
Und zwar wurden Menschen aus anderen Weltregionen unter anderem im Tivoli-Theater, in Zirkusarenen, vor dem Holstentor, auf dem Platz, auf dem Rathausplatz ausgestellt. Und das zum Teil zu sehr demütigenden Bedingungen. Genau deshalb ist eben auch dieser Begriff der Völkerschauen sehr schwierig oder auch der Völkersammlung, ne? Gerade wenn wir über Ausstellungen sprechen oder in Museen uns aufhalten.
Veranstalter der Tour ist die Lübecker Völkerkundesammlung. Sie beschäftigt sich auch selbst mit ihrem kolonialen Erbe. Die städtische Sammlung, das ist kein öffentliches Museum, die Exponate sind nur für Studierende und Forschende zugänglich, soll umbenannt werden in Sammlung Kulturen der Welt. Für ihren Leiter Lars Frühsorge ein längst überfälliger Schritt.
Weil der Name einfach nicht mehr der Realität entspricht. Wir betreiben heute eine andere Wissenschaft und andere Ausstellung, als das in der Zeit war, als dieses Museum als Völkerkundemuseum gegründet wurde. Die damalige Zeit ist eine Zeit, wo Menschen eben klassifiziert wurden in Hierarchien, in Entwicklungsstadien. Es wurde davon ausgegangen, dass Europäer über Menschen aus Asien oder Afrika stehen und das glauben wir heute natürlich nicht mehr.
Aus dem Berliner Museum für Völkerkunde wurde bereits im Jahr 2000 das Ethnologische Museum. Vor 7 Jahren hat sich das Völkerkundemuseum in Hamburg umbenannt in Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt, kurz MARC. Diskussionen um den Namen von Völkerkundemuseen und Sammlungen gab und gibt es an vielen Orten, sagt Ethnologe Lars Frühsorge. In Lübeck sei besonders, dass die Verantwortlichen des Museums selbst diesen Prozess angestoßen hatten.
Viele deutsche Städte hatten sogenannte postkoloniale koloniale Bewegungen. Das waren häufig Menschen mit Migrationshintergrund oder eben auch engagierte Studierende, Wissenschaftler, meistens aus dem linken Spektrum, die den Museen auf den Leib gerückt sind und gesagt haben, ihr müsst eure Kolonialgeschichte aufarbeiten. Und so etwas hat es hier in Lübeck nicht gegeben.
Laut Barbara Plankensteiner, der Leiterin des Hamburger Museums Mark, hatte die Entscheidung für den neuen Namen einen spürbaren Effekt, vor allem aufs Image.
Diese Namensänderung hat uns viel mehr Möglichkeiten zu Kooperationen gebracht mit unterschiedlichsten Personenkreisen der ganzen Welt. Wir tun uns auch viel leichter, Fördermittel einzuwerben bei Stiftungen und Ähnlichem, weil wir einfach ein ganz anderes Image haben. Also mit etwas, was Völkerkundemuseum heißt, wollten sich einfach auch viele Fördergeber nicht verbinden.
Die Lübecker Sammlung soll nicht einfach nur anders heißen, betont Lars Frühsorge. Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte sei auch wichtiger Teil der Forschungsarbeit. Dazu gehöre auch,
dass wir nicht unangenehme Forschungsergebnisse einfach in der Schublade verschwinden lassen sollten, sondern dass es auch ein Mehrwert für uns ist, eben zu zeigen, diese Objekte sind nicht nur Zeugnisse vergangener Kulturen aus anderen Weltgegenden, sondern sie erzählen etwas über Globalisierung. Sie erzählen eben auch ganz viel über aktuelle Probleme, aktuelle Herausforderungen, die Menschen haben. Und das wollen wir. Wir wollen ein modernes Museum sein. Und dafür ist dieser Name auch ein wichtiger Schritt.
Die Umbenennung der Völkerkundesammlung soll in der kommenden Woche im Lübecker Stadtparlament der Bürgerschaft beschlossen werden. Historikerin und Stadtführerin Stella Barsch ist froh darüber, dass die Umbenennung der Völkerkundesammlung auf den Weg gebracht wurde. Es sei höchste Zeit.
Dass man den Anstoß gibt, auch in der breiten Bevölkerung anders über Dinge nachzudenken, weil Sprache transportiert Geschichte, transportiert bestimmte Denkmuster, bestimmte Stereotypisierungen. Das heißt, wir schauen jetzt eben darauf, dass wir auf Augenhöhe mit anderen Kulturen arbeiten, mit anderen Menschen arbeiten.
Astrid Wulff über die Lübecker Völkerkundesammlung, die sich nicht mehr so nennen will. Seit knapp 50 Jahren gibt es die Mülheimer Theatertage in Mülheim an der Ruhr. 7 bis 8 neue deutschsprachige Stücke bzw. deren Uraufführungen werden dort eingeladen. Am Ende kürt eine Jury das beste Stück mit dem Mülheimer Dramatikpreis, der mit 15.000 Euro dotiert ist. Seit 2010 wird außerdem noch das beste Theaterstück für Kinder prämiert. Viele bekannte Namen finden sich in der Liste der Gewinner. Elfriede Jelinek, Peter Handke, Lukas Bärfuß oder der kürzlich verstorbene Polish. Warum die Jury für das diesjährige Festival, das am 4. Mai beginnt, unter anderem Stücke von Reinhard Götz, Felicia Zeller oder Falk Richter eingeladen hat, darüber konnte ich mit dem Sprecher des Auswahlgremiums Franz Wille sprechen. Jedes Jahr werden die Karten neu gemischt. Mal ist sich das Gremium schnell einig, mal nicht. Ich habe Franz Wille gefragt, wie das bei der Auswahl in diesem Jahr war.
Es gab 200 und das ist natürlich einerseits fürs Auswahlgremium eine absolut luxuriöse Position, weil man hat ein breites Spektrum, ich sag mal, toller Stücke und muss sich dann nur auf die 7 einigen, die man zeigen will. Aber ich war schon mal im Auswahlgremium in den 90er Jahren und da war die Situation oft wirklich ganz anders. Da hat man drum gerungen, 7 oder 8 Uraufführungen neuer Texte zu finden, die man guten Gewissens in Mülheim präsentieren kann. Und das Problem gehört nun eindeutig der Vergangenheit an. Also da hat sich einfach im ganzen Bereich neue Dramatik sehr viel getan und hat die Situation in den letzten 20 Jahren doch sehr, sehr zum Besseren verändert.
Ich habe den Eindruck, dass man vielleicht als Überschrift über alle Stücke, die Sie ausgewählt haben, setzen könnte, woher kommt die Gewalt?
Woher kommt die Gewalt? Wobei Gewalt natürlich ein Begriff ist, der ein breites Spektrum hat. Da geht es natürlich von direkter körperlicher Gewalt, beispielsweise Felicia Zellers Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt, wo es um häusliche Gewalt gegen Frauen geht, strukturelle Misogynie, wo es um Sozialisationsmuster geht, das zu akzeptieren, wo es um absurde Rechtsverhältnisse geht. Da geht es sehr direkt zu. Auch bei Roland Schimmelpfennigs Laios, sozusagen die Neuschreibung eines nicht überlieferten antiken Laios-Dramas oder bei Thomas Kröcks Forecast Ödipus, einer Fortschreibung von Ödipus in die Gegenwart. Da geht es sehr direkt um Gewalt bei Falk Richters The Silence, wo es um Traumatisierungsfolgen oder Weitergaben von Generation zu Generation geht. Es ist eher indirekt, aber nicht weniger grausam. Ähnlich Ewe Benbeneks Juices, wo es um Erfahrungen der zweiten Generation Arbeitsmigration in Deutschland geht. Das sind sozusagen indirektere Gewaltfolgen. Bei Reinhard Götz' Baracke kommen die NSU-Morde zwar direkt vor, unmittelbarste Gewalt, werden aber doch sozusagen mehr oder weniger familienpsychologisch oder sozialpsychologisch von der Seite betrachtet, wo das denn herkam in den Nullerjahren. Also auch sozusagen indirekte und direkte Folgen von Gewalt, die sich da verschränken.
Und bei Reinhard Götz' Baracke und Falk Richters The Silence könnte man, also ich will nicht sagen, dass das eine Antwort ist, aber zumindest die Familie als sozusagen den Ursprung oder die Wurzel von Gewalt ausmachen?
Ja, Familie ist natürlich, also man muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, Familie ist natürlich immer die Ursache von Gewalt, genauso wie jedes Leben aus dem Wasser kommt. Also es ist einerseits banal und andererseits eben sehr konkret. Das andere ist, es gibt doch sehr spezielle Psychodynamiken, die da greifen. Und die sind sozusagen alles andere als einfach und simpel und banal. Und denen wird auf eine sehr komplexe und perspektivreiche Weise in diesen Texten nachgespürt.
Sie haben in der Pressekonferenz gesagt, das sind alles richtig fette Inszenierungen. Also ja. Ist das dieses Jahr eine besondere Herausforderung für die Bühne?
Naja, also für das Auswahlgremium sehr erfreulich, weil es hat ja schon Jahrgänge gegeben, wo die neuen Stücke sozusagen mehr auf den Seiten neben Keller Speicherbühnen stattgefunden haben. Und hier sind, ich glaube, 4 oder 5 von, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, davon große Produktionen auf der großen Bühne, also in den großen Schauspielhäusern, in den großen Räumen. Und das ist natürlich für das technische Team hier extrem herausfordernd. Die müssen die Mülheimer Stadthalle, die jetzt ja nicht exklusiv als Theater gebaut ist. Die haben in Anführungszeichen nicht mal eine Drehbühne. Das muss man dann alles zumieten, muss man holen, muss man umrüsten, muss man machen, muss man tun. Das ist eine extreme Herausforderung. Und das Auswahlgremium, wir sind sehr glücklich, dass es das Mülheimer Team schafft, das alles umzusetzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Franz Wille, Sprecher des Auswahlgremiums, über die Stücke bei den 49. Mülheimer Theatertagen. Am 4. Mai geht es los. Den Spielplan und Informationen gibt es unter stücke.de. Schon 2,5 Jahre, nachdem das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde, richtete die polnische Regierung dort ein Museum ein, um an die mehr als 1 Million getöteten Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma oder Kriegsgefangenen zu erinnern. Eine Lehre aus dem NS-Terror war eigentlich, dass Auschwitz aus der aktuellen Politik herausgehalten werden sollte. Das hat vor allem in den Jahren unter der PiS-Regierung nicht funktioniert, aber auch dieser Herbst 2023, neue Regierung tut sich schwer mit Distanz. Martin Sander hat sich in Polen umgehört.
Wir haben doch Baracken für diese Migranten, in Auschwitz und anderswo. Die Deutschen haben sie für uns gebaut. Da können wir jetzt die Migranten unterbringen, die Deutschland illegal zu uns schickt.
Witze über Auschwitz. Der bekannte polnische Kabarettist Jan Pierczak macht sie gern, wie hier im Programm des polnischen Fernsehsenders Republika. Der Privatsender ist zum Hausmedium der nationalkonservativen PiS-Partei geworden, seitdem diese im letzten Herbst abgewählt wurde und keinen direkten Zugriff mehr auf öffentlich-rechtliche Medien hat. Migranten sind ein beliebtes Thema auf dem Sender Republika. Der PiS-nahe Journalist Marek Krull findet zum Beispiel:
Die Migranten sollte man mit Chips versehen, wie Schafe, damit sie nicht fortlaufen. Besser noch sollte man ihnen eine Lagernummer auf die linke Hand tätowieren.
Um es zu verstehen, Auschwitz-Witze wie die beiden eben gehörten Beispiele sollen eine Antwort auf den EU-Kompromiss zur Migrationspolitik sein. Denn die Deutschen, so das Denkkonstrukt, wollten Polen heute durch Migration zerstören, so wie sie das Land im Zweiten Weltkrieg zerstört haben. Piotr Zivinski, Leiter der Gedenkstätte und des Museums Auschwitz-Birkenau, findet derlei Witze furchtbar.
Das ist ein Problem der politischen Kultur. Hier werden alle denkbaren Grenzen gesprengt und Menschen wie Tiere dargestellt. Das geht überhaupt nicht.
Im Zweiten Weltkrieg kamen rund 10% der Bevölkerung Polens in den Lagern Nazi-Deutschlands ums Leben, Juden, Katholiken und andere. 80% der polnischen Juden wurden ermordet. Das Gedenken daran muss von politischer Polemik freigehalten werden, glauben die Vertreter der Gedenkstätte und des Museums Auschwitz-Birkenau. Piotr Zetkiewicz leitet deren Forschungsabteilung.
Wir verstehen unsere Aufgabe so: auf der Grundlage vorhandener Dokumente die Wahrheit schreiben. Was andere damit machen, was Politiker daraus machen, darauf haben wir keinen Einfluss.
In den Jahren der PiS-Herrschaft unter Jarosław Kaczynski von 2015 bis 2023 war der politische Druck aus Warschau auf die Gedenkstätte und das Museum Auschwitz groß. Regierungspolitiker haben unter anderem die Aufsichtsgremien parteipolitisch besetzt, um ihre Agenda in der Erinnerungspolitik durchzusetzen. Im Kern ging es darum, die Bedeutung der nichtjüdischen polnischen Opfer in den Vordergrund zu rücken, insbesondere die der politischen Widerstandskämpfer. Die Gedenkstätte Auschwitz sollte international nicht allein mit dem Holocaust in Verbindung gebracht werden. Die Mitarbeiter der Gedenkstätte haben sich gegen den politischen Druck gewehrt, so gut es ging. Dennoch ist in dieser Zeit das Konzept zu einer neuen Sonderausstellung zu Polen entstanden. Ab Mitte 2025 soll sie das Schicksal aller aus Polen kommenden Opfer erzählen.
Es wird zum einen um die Bevölkerung Polens gehen, um Polen, Juden und alle anderen, die hier gelebt haben. Es wird auch um die deutsche Besatzungspolitik gehen, um Verhaftungen, Terror und das Schicksal der polnischen Juden.
Piotr Zetkiewicz, Leiter der Forschungsabteilung, hat das Szenario erstellt.
Ein Teil der Ausstellung wird von den nichtjüdischen polnischen Häftlingen handeln, warum sie nach Auschwitz kamen und inwiefern sich ihr Schicksal von dem der Juden unterschied. Es unterschied sich zum Beispiel dadurch, dass es bei den nichtjüdischen Polen keine Selektionen für die sofortige Ermordung in den Gaskammern gab.
Auch in Auschwitz, aber außerhalb der Lagergrenzen, ist 2018 in einem alten Lagerhaus ein Museum der Erinnerung an die Menschen der Region Auschwitz entstanden. Es dokumentiert die Entwicklung der Stadt unter deutscher Terrorherrschaft und handelt von Menschen, die den Häftlingen Nachrichten, Lebensmittel oder Medikamente zukommen ließen, erzählt Aleksandra Bibschitzka von der Museumsleitung.
Wir wollen den Besuchern zeigen, dass die Bewohner dem Geschehen im Lager nicht gleichgültig gegenüberstanden, sondern den Gefangenen unter Einsatz ihres Lebens geholfen haben.
Dieses Museum hat die PiS-Regierung gefördert. Der Fokus auf die polnischen Helfer passt gut in ihre Geschichtspolitik. Doch nun hat die neue Regierung verhindert, dass die PiS-Europaabgeordnete und frühere PiS-Regierungschefin Beata Szydło einen Platz im Museumsrat erhält. Beata Szydło kommt aus Auschwitz und ist empört. Der Streit um den politischen Einfluss auf die Gedenkstätte und die Museen dieser Stadt ist noch lange nicht beendet.
Martin Sander über das Gedenken an Auschwitz und wie die polnische Politik sich einmischt. Die Nominierten für den Deutschen Filmpreis stehen fest. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Die begehrte Lola wird in diesem Jahr in gleich 17 Kategorien vergeben, plus Ehrenpreis, den die Schauspielerin Hanna Schigula erhält. Bei den anderen Nominierten ist Matthias Glasners Drama Sterben mit Corinna Harfuch und Lars Eidinger der große Favorit. Der Film ist in 9 Kategorien nominiert. Es folgen Die Theorie von Allem von Tim Kröger mit 6 und Der Fuchs von Adrian Geuginger mit 5 Nominierungen. Alle aufzuzählen würde dieses Format sprengen. Interessant ist aber schon das neue Format der Verkündung heute Mittag in ARD und ARD Mediathek. Und auch das Wahlverfahren wurde geändert. Nachdem die Vorauswahl wegfiel, stimmen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie erstmals direkt über die eingereichten Filme ab. Atef Abu Saif ist seit 2019 Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde. Aufgewachsen in einem Flüchtlingscamp, hat er in Gaza Politologie unterrichtet, Bücher veröffentlicht. Er gilt als einer der wenigen, der die Hamas öffentlich kritisiert. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk fasst Abu Saif die Lage so zusammen.
Man hat Gaza zurück an den Anfang der Geschichte versetzt, auf den allerletzten Platz. Historische und archäologische Archive, die Theater, die Museen und die Kinolandschaft, alles liegt in Trümmern.
Zusammen mit internationalen Organisationen erstellt er gerade ein Verzeichnis aller im Gazastreifen zerstörten Bibliotheken, Buchhandlungen, Archive und eine Liste von Mitarbeitern, die darin getötet wurden. Doch Abu Saif will die Hoffnung nicht aufgeben.
Ich erinnere mich, wie die Menschen in Gaza auf die Straßen liefen, als Arafat mit dem Oslo-Abkommen zurückkam. Kurz darauf wurde Yitzhak Rabin ermordet und alles zerfiel in Stücke. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dem Frieden wieder eine Chance zu geben.
Der Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. Und auch dies noch, das bayerische Kabinett hat ein Verbot der Gendersprache in Behörden und Schulen beschlossen. Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkte oder der Unterstrich sind im Schriftverkehr nicht erlaubt. Ämter und Schulen müssen sich an die amtliche Rechtschreibung halten. Lehrkräfte seien nicht verpflichtet, das Gendern in Texten mit einem Fehler zu bewerten, heißt es in einer Reaktion des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Und auch der mündliche Sprachgebrauch sei nicht reguliert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. In der Klimakrise befinden wir uns in der Alarmstufe Rot, so lautet das Fazit der Weltwetterorganisation. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt und bedanke mich für Ihr Interesse.